Alles, was wir erkämpfen, das dürfen wir nie als, ich paraphrasiere das mal, als für selbstverständlich halten. Da ist nur eine Krise, eine ökonomische, eine wirtschaftliche, eine religiöse Krise, die dazu führen kann, dass alle diese Rechte, die wir erkämpft haben als Frauen, uns sofort wieder genommen werden. Und das ist, glaube ich, diese Urerkenntnis, die man sich vergegenwärtigen muss. Wir kommen historisch gesehen aus einem rassistischen Patriarchat und die Gefahr, dahin zurückzukippen, die muss immer mitgedacht werden.
Willkommen bei unserem Podcast 50/50 bei OMR. Wir sind Kira
und Isa.
Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50/50 näher zu kommen.
In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über viele Phänomene und Themen, die aktuell diskutiert werden. Das liegt wahrscheinlich an unserem Podcast-Gast, der sich immer wieder mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt und diese einordnet. Unter anderem geht es um das Gendern als ein symbolisches Schlachtfeld, das Patriarchat, in dem oft eine Täter-Opfer-Umkehr passiert, und um das Thema Frauenhass, das sich durch unsere Gesellschaft zieht. Wir reden auch über den Begriff Wokeness, der in letzter Zeit in aller Munde ist. Wokeness ist ein Begriff, der ein Bewusstsein für mangelnde Gerechtigkeit beschreibt. Woher kommt dieser Begriff eigentlich und was bezeichnet man als Toxic Wokeness?
Unser heutiger Gast ist Sascha Lobo, Autor, Journalist und Vortragsredner, der sich viel mit den Themen Digitalisierung, Internet und Netzökonomie beschäftigt. Man kennt Sascha Lobo von seinen Spiegel-Kolumnen, aber auch von seinem Podcast Feel the News, den er gemeinsam mit seiner Frau Jule Lobo hostet und in diesem über gesellschaftsrelevante und politische Themen spricht. Wir verfolgen Sascha schon lange und schätzen seine Einordnungen zu den unterschiedlichsten Phänomenen sehr. So haben wir uns total gefreut, dass Sascha kurz vor der Geburt seines zweiten Kindes die Zeit gefunden hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Da Isa leider krank war, habe ich, Kira, das Gespräch alleine geführt. Ich freue mich nun sehr über euer Feedback zur heutigen Folge und ich glaube, dass für die meisten von uns sehr interessante Gedankenstöße dabei sind. Nun ganz viel Spaß beim Hören. 50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ja, hi Sascha. Ich freue mich sehr, dass du heute im 50/50-Podcast zu Gast bist.
Hallo, vielen Dank fürs hier sein dürfen.
Ja, zu Beginn fragen wir immer in dem Podcast, heute interviewe ich alleine, normalerweise mit Isa zusammen. Wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht?
Das war bei mir tatsächlich schon relativ früh, sogar so früh, dass dieser Name Gender ist ja noch ein bisschen neuer im deutschen Sprachgebrauch, in der Form noch zumindest in der Fläche nicht verbreitet war. Und das hing damit zusammen, dass meine Eltern sich vergleichsweise früh haben scheiden lassen. Da war ich so 6 Jahre ungefähr. Und dass ich daraus entstehend mit einer feministischen Mutter, alleinerziehend, berufstätig, voll berufstätig, natürlich ganz viele Sachen mitbekommen habe, die mir meine Mutter dann in genau dieser Hinsicht erklärt hat. Deswegen habe ich mich auch schon sehr früh selbst als Feministen bezeichnet. Und diese Form von Gerechtigkeit, da würde ich sogar von insgesamt Gerechtigkeit sprechen. Gendergerechtigkeit ist dann eher eine Präzisierung. Aber diese Form von Gerechtigkeit, die ist bei mir schon sehr lange nicht nur ein Ziel, sondern auch etwas, worauf ich zumindest versuche zu achten. Mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören.
Das heißt, die Phase hat dich wahrscheinlich auch stark geprägt und standst dann irgendwie mit deiner Mutter auch eng im Austausch und hast dich über die Themen mit ihr ausgetauscht? Oder wie kam das dann oder wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass seit meiner, also Kindheit vielleicht nicht, aber Jugendzeit, das Thema Geschlechter ein präsentes am Familiendiskussionstisch war, am Abendbrottisch oder wo auch immer. Da ging es häufig darum, jetzt weniger um irgendwelche Gender Pay Gaps oder so. Das sind auch eher aus meiner Sicht Formulierungen, die mit einem neuen Schwung, was ich gut finde, mit einem neuen Schwung Debatten angestoßen haben, die aber schon sehr lange besprochen werden. Meine Mutter ist in den 40er Jahren geboren, das heißt, sie hat die 68er Zeit ziemlich voll mitgenommen und die 70er auch, wo in Deutschland ein Feminismus entstanden ist, der nochmal ganz neue Konzepte aufgebracht hat, die bis dahin ungesehen und ungehört waren häufig. Und das haben wir dann natürlich auch diskutiert, so ich würde sagen ungefähr seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und irgendwie durchgegangen sind, um zu schauen, was sind denn hier die einzelnen Details, ja, wie ist denn Bertha von Suttner so drauf gewesen und so. Sowas eher nicht an Literatur entlang, aber schon an den ganz konkreten Alltagssituationen entlang.
Ja. Ja, du hast es eben schon gesagt, das Thema ist schon ganz, ganz lange präsent. Feminismus gibt es schon ganz lange. Mich würde nochmal interessieren, du hast dich auch selbst eben schon als Feminist bezeichnet, was Feminismus für dich bedeutet und wie du das für dich einfach definierst, Feminist zu sein. Weil ich glaube, viele haben da tatsächlich noch ein Problem mit oder bezeichnen sich nicht so schnell als Feminist, Feministin. Insbesondere Männer, das würde mich nochmal interessieren.
Für mich ist das eine relativ große Selbstverständlichkeit, das zu tun. Wobei ich anfügen muss, dass es natürlich eine Reihe von unterschiedlichen Feminismen gibt. Erstmal so als globale Definition, dass man darauf besteht und das auch öffentlich macht in der Kommunikation und dass man dafür arbeitet oder kämpft, dass Frauen gleichberechtigt sind. Ja, dass es nicht nur eine zugewiesene Rolle in der Gesellschaft gibt, sondern dass Frauen gleichberechtigt sind. Ich würde das, und da fangen schon die unterschiedlichen Feminismen an, noch erweitern, weil es natürlich, was Geschlechter angeht, dann auch wieder sehr viele unterschiedliche Auffassungen gibt. Wir haben im Moment eine Debatte um Transpersonen, die einen Teil der FeministInnen radikal abspaltet von anderen. Wir haben die sogenannte Intersektionalität, will sagen, kann man verschiedene Diskriminierungstypen überhaupt getrennt voneinander betrachten? Antwort wäre eher nein. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Facetten, wo ich natürlich sagen muss, ich habe hier oder da andere Auffassungen als viele andere. Unter dem Label Feminist fühle ich mich aber trotzdem sehr wohl. Meiner ist halt transinklusiv, auch Sexwork inklusiv. Das sind so Debattenlinien, die, sagen wir mal, InsiderInnen deuten können, aber dieses Label Feminist insgesamt, das gebe ich mir deswegen, weil ich glaube, dass wir eine Vielzahl von patriarchalen Strukturen, die bis heute nicht nur wirken, sondern die bis heute aktiv sind und auch von vielen Leuten aktiv getragen werden, dass wir die abschaffen müssen, dass wir die überkommen müssen, dass wir die transformieren müssen.
Für dich ist es dann aber eher eine Haltungsfrage oder setzt du dich auch sozusagen aktiv für diese Themen dann ein? Also was bedeutet das dann im Prinzip für dich und deine Person im Alltag?
Dadurch, dass ich in erster Linie publizistisch aktiv bin, ist diese Haltungsfrage eine, schreibe ich dazu und das tue ich. Äußere ich mich dazu in der Öffentlichkeit, das tue ich auch. In verschiedenen Facettierungen, mit verschiedenen Blickwinkeln natürlich. Ja, wie gesagt, es gibt viele Feminismen. Und ich bin kein Anhänger davon, zu sagen, dass es nur eine einzige richtige Variante gibt. Es gibt für mich ganz eindeutig Grenzen. man muss jetzt nicht jede Person, die sich als Feministin bezeichnet, sagen, ja cool, deine Meinung ist genauso gekommen, weil es inzwischen rechte Feminismen gibt, weil es sehr offensiv trans-exklusive Feminismen gibt, weil es sogar in Teilen rassistische Feminismen gibt. Und das sind alles Punkte, wo man jetzt erstmal sagen muss, da würde ich jetzt nicht sagen, alle willkommen, solange sie irgendwie mit dem Label Feminismus was anfangen können. Aber genau auf dieser Basis wäre meine Haltung, dass ich da in Diskussionen teilnehme, dass ich da versuche, Leute zu unterstützen, vor und hinter den Kulissen, dass ich diese Meinung auch aufrechthalte, wenn es mal unangenehm wird oder ungemütlich.
Ja, sehr interessant. Du hast selbst einen Podcast, Feel the News, mit deiner Frau Jule zusammen. Ihr veröffentlicht jeden Donnerstag Themen, die aktuell die Gesellschaft bewegt. Das sind oft politische Themen. Und ihr beschäftigt euch damit oder darin mit den unterschiedlichsten Themen, angefangen von Finn Kliman, dem 9-Euro-Ticket oder auch ja, Themen rund ums Thema Feminismus, Gleichberechtigung und Co. Und ich habe mir ein paar spannende Folgen dazu angehört würde gerne auf ein paar Themen dazu eingehen.
Sehr gerne.
Ihr habt zum Beispiel über das Thema Frauenhass gesprochen.
Ja.
Das ist natürlich ein relativ krasses Wort. Viele würden vielleicht auch sagen, dass es gar keinen Frauenhass gibt. Wie definierst du Frauenhass und hast du vielleicht auch ein Beispiel, wo sich das bemerkbar macht?
Also, dass es keinen Frauenhass gibt, das ist für mich auf der gleichen Ebene, wie zu sagen, es gibt keinen Mond. Ja, also das ist von einer so gleißenden Offensichtlichkeit, dass es den nicht nur gibt, sondern dass der sich durch die Gesellschaft zieht. Da muss man gar nicht irgendwelche Incel-Anschläge bemühen. Incel ist eine Abkürzung für Involuntarily Celibate, will sagen Männer, die glauben, dass sie komplett unfreiwillig keinen Sex haben dürfen wegen einer Art Frauenverschwörung. Ist ein bisschen vereinfacht, aber in diese Richtung geht das. Und die haben einen Hass auf Frauen entwickelt, der inzwischen zu einer Vielzahl von Anschlägen, Mordattentaten mit teilweise wahnsinnig vielen Opfern geführt hat. Also wo aus Frauenhass getötet wird. Ich würde sagen, dass Frauenhass im Kleinen anfangen kann und auch in vielen Bereichen stattfinden kann, wo man eine selbstverständliche Abwertung vornimmt. Und man kann natürlich darüber debattieren, ist das jetzt nur Diskriminierung oder schon Frauenhass? Wir machen bei uns immer vergleichsweise spitze Titel. Das finde ich auch richtig.
Mhm.
Und diese spitzen Titel, die sollen den Leuten sagen, wow, hier ist ein wichtiges Thema, über das gesprochen wird. Und dann versuchen wir innerhalb des Podcasts etwas zu differenzieren. Da kann man sich jetzt streiten, ob das die richtige mediale Herangehensweise ist. In diesem Fall aber würde ich sagen, dass natürlich von Frauenhass die Rede sein muss, wenn wir über die Abtreibungsdebatte sprechen. Wenn wir über das Urteil sprechen des Supreme Court in den Vereinigten Staaten, auch die Bewegung, die hyperpatriarchale Bewegung in den Vereinigten Staaten, aber eben auch über solche Kontexte, die in Deutschland stattfinden. Ja, die in Deutschland auch schon lange stattfinden, wo eine Abwertung vorgenommen wird von Frauen, die man aus meiner Sicht unter dem Label Frauenhass definitiv laufen lassen kann. Und auch da muss man gar nicht anfangen davon, dass jeden dritten Tag ein Mann eine Frau tötet, und zwar in den meisten Fällen ein Mann, der früher mit dieser Frau in irgendeiner Weise verbunden war oder sich nicht mit dieser Frau verbinden konnte, weil sie einfach Nein gesagt hat. Ne? Das Wort Nein heißt Nein, aber ist für Frauen, und das ist eine katastrophale Diagnose im 21. Jahrhundert, das Wort Nein ist für Frauen noch immer gefährlich. Und das sind alles Elemente der Diskriminierung, die mir so vollkommen klar machen, natürlich müssen wir über Frauenhass sprechen. Und diese Folge hat sich einen bestimmten Bereich des Frauenhasses rausgenommen. Also eigentlich global, aber einen bestimmten Bereich des Frauenhasses in den Fokus gestellt, nämlich der Influencerinnenhass.
Ja, du hast es eben schon erwähnt, das Thema Abtreibung ist ja gerade in aller Munde. Die Entwicklung sind gerade ganz gegenteilig in Deutschland versus die USA. Ich glaube, du hast auch mal zu dem Thema gesagt, dass man die Entwicklung in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit sind immer nur Momentaufnahmen.
Ja.
Was meinst du damit?
Also das habe ich paraphrasiert. Das haben ungefähr 147.000 Menschen vor mir schon auch gesagt. Vielleicht mit am prominentesten Simone de Beauvoir, die schon in den 50ern diagnostiziert hat, als so ein allererster Aufbruch quasi nach dem Zweiten Weltkrieg spürbar war, auch für Frauen. Das dann mündete quasi in den 60er und 70er Jahren in einer sehr offensiven Frauenrechtsbewegung. Und sie hat gesagt, alles, was wir erkämpfen, ich paraphrasiere das mal, als für selbstverständlich halten. Da ist nur eine Krise, eine ökonomische, eine wirtschaftliche, eine religiöse Krise, die dazu führen kann, dass alle diese Rechte, die wir erkämpft haben als Frauen, uns sofort wieder genommen werden. Und das ist, glaube ich, diese Urerkenntnis, die man sich vergegenwärtigen muss. Wir kommen historisch gesehen aus einem rassistischen Patriarchat. Und die Gefahr, dahin zurückzukippen, die muss immer mitgedacht werden. Ich glaube nicht, dass das so super leicht ist. Auch in vielen Gesellschaften, jetzt speziell in Europa, ist es, glaube ich, nicht so unmittelbar, dass man denkt, okay, gleich morgen kann alles vorbei sein. Aber zumindest die Gefahr, immer mitzudenken, das halte ich schon für sehr wichtig. Und wir sehen gerade in den Vereinigten Staaten, wo sich so eine Handmaid's Tale-Dystopie langsam auszubreiten scheint, zumindest zum Teil. Wir sehen, dass das von Simone de Beauvoir als Gedanke exakt richtig war. Und genau das meine ich mit Momentaufnahme.
Ja, es ist Wahnsinn, wenn man sich anschaut, was schon ganz viele FeministInnen, Menschen, die sich für diese Themen eingesetzt haben, schon so viele Jahre vor uns gesehen haben. Und wir jetzt immer noch an so einem Punkt sind, wo ja, wir über die Abtreibung diskutieren und sich solche Entwicklungen gerade auftun. Ich finde es immer wieder erschreckend. Ja. Ich habe gerade einen Report gelesen, ich glaube vom Weltwirtschaftsforum. Da ging es darum, dass ja, wir die Gaps erst in 132 Jahren aufgelöst haben. Und das ist wahrscheinlich auch noch ja, relativ optimistisch. Wahnsinn.
Ja, tatsächlich muss man hier sagen, das sind so Zahlen, die rumgeworfen werden. Die gehen halt von einer ganzen Reihe von linearen Entwicklungen aus, die man eigentlich gar nicht vorher berechnen kann. Ne? Mhm. Solche Zahlen entstehen, indem jemand sagt, okay, sagen wir mal den Gender Pay Gap, über den man viel mehr diskutieren müsste, auch weil er, ich glaube, er in manchen Bereichen einfach eine strukturell falsche Herangehensweise ist. Aber wenn man den Gender Pay Gap nimmt und sagt, okay, 1957 war der bei 82,8% und 2020 war er dann bei irgendwie 77,4%, dann machen wir da so eine gerade Linie dahin und dann geht es so langsam voran, dass wir im Jahr 2155 oder also so funktionieren das ja, ein bisschen vereinfacht, aber so funktionieren diese Herangehensweisen. Aber schon das eben gebrachte Zitat von Simone de Beauvoir zeigt uns, so kann man eigentlich nicht rechnen. Ja, so kann man nicht rechnen. Und vor allem die Gefahr bei solchen Feststellungen ist, dass man sie für mehr hält als nur eindrucksvolle PR. Denn wenn man das tut, wenn man sagt, oh ja, oh, es dauert noch 132 Jahre, dann bringt das zwei Botschaften mit sich. Die erste ist, dass es irgendwie von alleine passiert. Und das ist nicht so. Man muss weiter dafür kämpfen. Man kann ja, sich einfach warten. Ja, es ist nicht wie, sagen wir mal, bei einer Radioaktivität, wo man sagt, oh, hier müssen wir noch 30 Jahre warten und dann ist dieser Bereich wieder sicher oder irgend sowas, weil es einfach von alleine passiert. Nein, es passiert nicht von allein. Es erfordert stetigen und ständigen Kampf und unterliegt auch immer den Gefahren, über die wir gerade gesprochen haben, einerseits. Und andererseits ist es so ein bisschen neben der Selbstverständlichkeit auch eine Unabänderlichkeit. Da ist immer die Botschaft drin, ja, das dauert halt noch so lange. Und das würde ich jetzt speziell nicht akzeptieren. Ich habe 1,9 Kinder mit meiner Frau zusammen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn die Leute das hören, dann werden es vielleicht schon zwei sein. Aber das sind zwei Söhne, aber die Frage, was eine Tochter, die ich auch irgendwann sehr gerne als Kind hätte, was eine Tochter in ihrer Lebenszeit erleben wird, womit sie kämpfen wird. Ja. Das ist eine Frage, die ich eigentlich sehr viel positiver beantworten wollen würde, als ihr zu sagen, hör mal zu, wenn du 117 Jahre alt wirst, dann kannst du deinen Urenkeln sagen, guck mal, der Gender Pay Gap ist nicht mehr da. Ja? Also das ist nicht die Art von Botschaft, die ich für sinnvoll in dem Kontext halte, über die bloße PR hinaus, dass man sagt, krasse Zahl. So. Und aber das ist dann auch schon fertig.
Ja, spannender Aspekt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ist natürlich sehr viel Wahres dran und ja, führt irgendwie dazu, dass man sich dann eher wahrscheinlich tatsächlich ausruht und sagt, ah ja, dann dauert es halt noch so lange und irgendwie die Aktionen und die Maßnahmen, die man jetzt irgendwie durchführt, die machen sich jetzt eh nicht so schnell bemerkbar und wir werden das eh nicht mehr mitbekommen, also alle, die Stand jetzt leben. Ja, spannend. Du hast eben schon ein paar Mal das Patriarchat erwähnt und ich glaube auch viele HörerInnen wissen, was das Patriarchat ist, aber vielleicht magst du nochmal einmal ein bisschen in deinen eigenen Worten erklären, was du unter dem Patriarchat verstehst, weil viele ja auch immer das Patriarchat als den Grund ansehen für die ganzen Missstände, die aktuell herrschen.
Also nicht für alle, aber für viele, da ist das Patriarchat definitiv mitverantwortlich. Patriarchat bedeutet die Herrschaft der mächtigen Männer. Und der Effekt davon ist, dass die ganze Welt, wie wir sie kennen, die Zivilisation, so eingerichtet ist, bis in die Details, bis in die Wahrnehmung hinein, so eingerichtet ist, dass es für mächtige Männer gut und günstig ist. Das bedeutet Patriarchat, ja, die Herrschaft der Väter, des Vaters. Jetzt ganz, wenn man es wörtlich meint, und Vater steht hier aber tatsächlich nur für Oberhäupter von Familien, für mächtige Männer. Das muss man ein bisschen im übertragenen Kontext sehen. Und das sieht man an allen Ecken und Enden, dass die Welt zunächst eingerichtet worden ist von Männern für Männer. Da gibt es eine Vielzahl von Hinweisen, die auf eine sehr tiefe Struktur hindeuten, einerseits. Und dann, dass da natürlich auch nochmal zwischen Männern unterschieden wird und dass diese Unterscheidung einen Machtaspekt, einen Hierarchieaspekt mitbringt. Das heißt, wenn die Welt zugeschnitten ist auf mächtige Männer, dann kann man daraus eine Vielzahl von Ableitungen für die Gesellschaft konkret ziehen. Das sind zum Beispiel, dass mächtige Männer sehr oft machen können, mehr oder weniger, was sie wollen, und es dafür Instrumente gibt. Und dass es eine Vielzahl von Regeln gibt, die nicht mächtigen Nicht-Männern es schwerer machen, sich zu verwirklichen, schwerer machen, das zu tun, was sie wollen, schwerer machen, ihr Leben zu leben, schwerer machen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, schwerer machen, auch an der Gesellschaft so teilzunehmen, wie sie das für richtig halten. Die konkreten Effekte, um das mal plastisch greifbarer zu machen, sehr, sehr bekanntes Beispiel, als Airbags erfunden wurden, da gab es eine überraschend hohe Zahl von Frauen, die gestorben sind, trotzdem bei Unfällen. Und warum? Weil man die Airbags getestet hat mit normalen Männern. Ja? Männer sind ein bisschen schwerer, ein bisschen größer im Durchschnitt. Und dann sind halt diese Airbags für die optimiert worden. Man wollte jetzt auch nicht überall unterschiedliche Airbags einbauen, hätte man ja machen können. Wollte man die optimieren, und dann hat man sie auf den klassischen Mann, klassisch hier sehr mit vielen Anführungszeichen, zurechtgeschnitten. Das hat aber dazu geführt, dass etwas leichtere, etwas kleinere Frauen sich zum Beispiel häufiger das Genick gebrochen haben, weil sie vom Airbag falsch erwischt worden sind, in Anführungszeichen. Ja, Wahnsinn. Da sind also Frauen gestorben, dadurch, dass die Welt zugeschnitten ist auf Männer. Und es gibt einfach eine so große Vielzahl von Beispielen in diesem Bereich. Es ist ein kleines Detail, wo vollkommen klar ist, oh wow, die ist von Männern für Männer eingerichtet, die Welt. Das ist eine Ideologie, und diese Ideologie heißt Patriarchat. Mhm. Das sich zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe der Gesellschaft mit.
Ja, das Airbag-Beispiel ist ja ein Beispiel für die auch Gender-Data-Gap, und die ist ja auch im medizinischen Bereich an ganz vielen Stellen vertreten und kann da auch lebensgefährlich sein. Also es ist der Wahnsinn, wenn man da ein bisschen eintaucht und sich da mit den Zahlen auseinandersetzt.
Absolut. Und wir haben das Gleiche übrigens nochmal, wo wir vorhin kurz angedeutet von Transpersonen gesprochen haben, das Gleiche haben wir nochmal, was eben andere Geschlechter angeht und andere Geschlechtlichkeiten, andere Sexualitäten auch, aber bei anderen Geschlechtern ist es halt relativ häufig. Transmänner können einfach oft schwanger werden. Ja. Und dass in der Medizin manchmal noch nicht mal nachgeschaut wird, ob das der Fall sein kann. Das sind so Merkwürdigkeiten, wo klar ist, es gibt nicht nur eine frühere Normalität, die nachwirkt, sondern auch eine Normativität. Ja? Mhm. Also der Unterschied ist einfach, was hält man für normal? Dem muss man dann mit Zwang auch einen Druck in Richtung Normalität zuschreiben. Ja, dann müssen halt Menschen, die vielleicht homosexuell sind, müssen so tun, als seien sie heterosexuell. Auch das ist Patriarchat, alles so ein bisschen in Richtung Herrschaft der mächtigen Männer zu drängen.
Ja, du hast mal in dem Zusammenhang von einer Täter-Opfer-Umkehr gesprochen. Was genau hat es damit auf sich?
Täter-Opfer-Umkehr wurde gewissermaßen erfunden, was sexualisierte Gewalt angeht. Das ist aus meiner Sicht einer der Ursprünge. Sexualisierte Gewalt, Täter-Opfer-Umkehr, das ist so im klassischen, im wirklich ganz althergebrachten Sinn, diese Formulierung, ja, sie hatte ja einen Minirock an. Ja? Ja. Das heißt, die Frau ist an dem sexuellen Übergriff, an der Vergewaltigung, an der sexuellen Gewalt gegen sie schuld. Sie trägt die Schuld, sie ist die Täterin, weil sie einen Minirock anhatte. Und dann muss sie sich A ja gar nicht wundern, und B wird halt so die Verantwortung des Mannes, der den sexuellen Übergriff vorgenommen hat, der Täter ist, wird in Richtung der Frau verschoben. Und wir haben das bis heute in einer Vielzahl von gesellschaftlichen Mechanismen. Ja, wir haben das auch in anderen Kulturen. zum Beispiel in muslimisch-fundamentalistischen Kulturen gibt es das auch, dass die Frau bestraft wird. Als Beispiel, das gibt es in ganz vielen Bereichen, in vielen Kulturen, aber da eben ist es besonders präsent, auch besonders medial präsent, dass die Frau bestraft wird, wenn sie vergewaltigt wird. Und dass diese Form von Täter-Opfer-Umkehr, die zieht sich also weltweit durch europäische Gesellschaften, durch asiatische Gesellschaften. Es ist überall, was zeigt, dass Patriarchat auch eine Ideologie ist, die weltweit sich durch fast alle Kulturen zieht.
Ja, ja, Wahnsinn. Lass uns noch mal ein bisschen über das Gendern sprechen. Auch ein sehr Thema, gern, über das du auch schon viel gesprochen hast. Und ich glaube, wozu ja auch irgendwie jeder eine Meinung hat. Ich kenne gemeinsam mit der Frauenquote, glaube ich, kein Thema, was so polarisiert und wo sich jeder zu äußern kann und möchte. Mhm. Du hast einmal von einem hochsymbolischen Schlachtfeld gesprochen, wenn es ums Thema Gendern geht. Das fand ich auch eine ganz schöne Beschreibung. Kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie du die Debatte ums Thema Gendern gerade wahrnimmst?
Ich finde die weniger schlecht, als alle sagen. Ja, und das hängt damit zusammen, dass nach meiner Wahrnehmung inzwischen ziemlich viele Menschen, denen man das auch so erstmal gar nicht zugetraut hätte, anfangen zu gendern. Gendern, also die Sprache zu präzisieren, so nehme ich Gendern wahr, die Sprache präziser zu machen, das ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Aktivität. Ich finde das gut. Ich versuche das selbst und im Begriff versuchen wird auch schon klar, das ist nichts, was man komplett durchziehen kann und dann sagen, in jedem Detail wird immer ausnahmslos gegendert. Aber deswegen ist das ein hochsymbolisches Schlachtfeld. Ich möchte, dass die Sprache inklusiver wird. Und weil man sie ständig verwendet und weil Sprache natürlich auch das Bewusstsein prägt, ja, wie Generationen von feministischen LinguistInnen auch hervorgehoben haben. Feminismus und Linguistik sind schon sehr lange sehr eng beieinander, weil Sprache ein Teil der Herrschaftsinstrumentarien abbildet und damit die Wahrnehmung eben auch. Und genau deswegen ist es ein symbolisches Schlachtfeld, was aber trotzdem eine wichtige Funktion hat. Gendern macht darauf aufmerksam, dass es Unterschiede gibt. Gendern zeigt Dinge, die sonst verborgen bleiben würde. Gendern erlaubt auch eine bestimmte Form von Positionierung. Gendern erlaubt eben auch damit immer wieder auch im Alltag durch die Sprache zu zeigen, schaut mal, es lohnt sich weiter zu kämpfen dafür, dass. Und da kann man dann am Ende eben durchaus auch Geschlechtergerechtigkeit mit einbeziehen.
Ja. Und warum meinst du, ist es so, dass ja diese Diskussion so polarisierend ist? Also, dass es wirklich zahlreiche LinkedIn-Posts und Co. zu dem Thema gibt, Leute unter Podcasts und Artikel kommentieren, dass sie oder sich von Newslettern abmelden, wenn gegendert wird. Man hat das Gefühl, auch Leute, die sich normalerweise gar nicht so mit diesen Themen auseinandersetzen, wie Geschlechtergerechtigkeit, haben eine extreme Meinung zum Gendern und es triggert enorm.
Das wird häufig total verteufelt, dass da so viele Leute so eine intensive Meinung haben. Ich würde gar nicht sagen extrem, ich würde sagen eher, das ist eine intensive Meinung. Das hängt einfach damit zusammen, dass Sprache jeden und jede angeht. Sprache ist etwas, was fast alle benutzen. Und durch diese Benutzung hat man, auch das ist linguistisch ganz interessant erforscht, ein hohes Identifikationsmoment mit seiner Sprache. Sprache ist ein Teil der Heimat. Ja, die Menschen empfinden Heimat jetzt als Gefühl betrachtet. Und wenn da jemand von außen entweder scheinbar oder tatsächlich Druck anwendet, sich da ändern zu müssen, dann haben die Leute eine Eingriffsempfindung in ihren intimsten Bereich. Und ich kann gut verstehen, dass Leute das doof finden. Ja, es ist nicht so, dass ich sage, wow, die Leute, die gegen das Gendern sind, die sind alle doof und gemein und fies und die sollen mal schön irgendwie sonst wohin gehen und das sind alles ExtremistInnen, würde ich nicht sagen. Was ich sagen würde, ist, dass diese Debatte sinnvoll ist, dass sie auch in ihrer Intensität sinnvoll ist, weil sie auf einem Schlachtfeld passiert, das ist symbolisch ein Schlachtfeld, wo nicht unmittelbar und nicht direkt zum Beispiel Opfer zu befürchten sind. Wir haben eine Vielzahl von Debatten im Geschlechterkontext, wo tatsächlich aus der Sprache heraus, aus den Debatten heraus negative Folgen bis hin zur körperlichen Bedrohung entstehen können. Das ist beim Gendern eher nicht so. Und deswegen trauen sich da Leute, sehr offensiv und radikal zu sein, weil sie zumindest annehmen, ich möchte das erstmal sagen, ich würde schon so sagen, dass es weitgehend so ist, weil sie erstmal annehmen, dass dadurch jetzt nicht Leute sterben, ob man gendert oder nicht. Ja? Es gibt andere Bereiche, da ist das nicht so. Diese Täter-Opfer-Umkehr, die du eben angesprochen hast, da kann man richtig sehen, wie das eine Belastung hervorruft, wie das gesellschaftliche Verwerfungen hervorruft, die am Ende ganz konkrete Opfer haben. Zum Beispiel, weil sich Frauen in eine Rolle gedrängt fühlen, weil Frauen, denen schlimme Gewalt angetan worden ist, dann auch noch zur Täterin umgewandelt, transformiert werden, daraus ein extremer Druck entsteht, dem man irgendwann nicht mehr standhalten kann, den die Frauen irgendwann nicht mehr bewältigt bekommen. Und da können also ganz konkrete auch körperliche Folgen bis hin zum Suizid nachgewiesenerweise entstehen. Beim Gendern würde ich sagen, ist das nicht so intensiv so. Deswegen ist das ein symbolisches Schlachtfeld, wo ich ganz viele von den Debatten auch gerne sehe, so heftig man sich da bekämpft, weil es eine Positionsbestimmung erlaubt, ohne dass man gleich menschenfeindliche Folgen befürchten muss. Dass die angrenzen, klar, aber genau dort, in dem Bereich, ist das nicht so.
Verstehe. Lass uns noch mal ein bisschen über Wokeness sprechen. Und auch ihr habt dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, Toxic Wokeness habt ihr die genannt. Ja. Ich kannte den Begriff oder kenne den Begriff tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig lange, aber letztendlich ist es ja, also viele, glaube ich, verstehen darunter unterschiedliche Dinge. Die einen sagen vielleicht, es bedeutet einfach für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Die anderen gehen vielleicht eher davon aus, dass es moralische Besserwisserei ist. Kannst du vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten definieren, was Wokeness bedeutet?
Wokeness ist erstmal eine gute Sache. Das möchte ich ganz an Anfang stellen. Ich glaube, dass Wokeness bedeutet, dass man ein Bewusstsein entwickelt für die Diskriminierungen in der Gesellschaft. Wokeness als Begriff ist in den 1930er Jahren in den Vereinigten Staaten von schwarzen AktivistInnen, BürgerrechtsaktivistInnen entstanden. Von denen wurde es entwickelt und dann auch weiterentwickelt. Und die haben von Anfang an versucht, Menschen zu unterteilen, und zwar als Überlebensstrategie, muss man sich immer vergegenwärtigen. Als Überlebensstrategie haben sie versucht, Menschen zu unterteilen in Allies, also Alliierte, also MitkämpferInnen,
ja,
und in solche, die das eben nicht sind. Und unter anderem dazu nimmt man diesen Begriff Wokeness. Ja? Der hat sich mehrfach transformiert, der hat bestimmte Funktionen und Zuschreibungen bekommen. Ich halte Wokeness für etwas Positives. Es bezeichnet eine Haltung, wo man versucht, Diskriminierungen nicht zu negieren, nicht irgendwie auszublenden, nicht zu ignorieren, sondern sich von der Diskriminierung bewusst zu sein. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel seine Sprache verändert, dass sie diskriminierungsärmer werden soll. Das ist Wokeness. Das führt dann dazu, dass man bestimmte Sichtweisen, bestimmte Handlungen hinterfragt, dass man überlegt, diskriminiere ich vielleicht gerade mit meiner Haltung bestimmte Leute oder mit meiner Handlung oder mit meinen Worten, und das versucht nicht zu tun. Auch hier muss man von versucht sprechen, weil Wokeness natürlich jetzt nicht ein Begriff ist, der so in Stein gemeißelt eindimensional ist, wie Diskriminierung. Ja, wir sind am Anfang einer großen Liberalisierung der Gesellschaft. Hier würde ich mich auf Isolde Karim beziehen. In dem tollen Buch Ich und die Anderen hat sie versucht zu skizzieren, was diese Liberalisierung der Gesellschaft bedeutet, nämlich, dass die Normalität nicht mehr der weiße, mittelalte, halbgebildete, mittelwohlhabende Mann ist, sondern dass die Normalität sich komplett diversifiziert hat und du siehst sehr unterschiedliche Leute auf der Straße, nimmst die auch so wahr. Und diese Form von Liberalisierung der Gesellschaft, auch Diversität, größer zunehmender Diversität der Gesellschaft, die ist etwas, was am Anfang, wo wir am Anfang stehen, wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen, aber wir sind trotzdem noch am Anfang. Und deswegen scheint es so, als würde man jeden Tag eine neue Diskriminierung entdecken. Man entdeckt vielleicht jeden Tag eine Diskriminierung, aber die ist nicht neu. Die wird halt bloß entdeckt, die war schon vorher da und langsam merken wir, oh krass, wir haben intersexuelle Menschen über Jahrzehnte, nennen Jahrhunderte in einer Weise diskriminiert, die komplett lebensbedrohlich war.
Mhm.
Wir haben Transpersonen diskriminiert und langsam merken wir das und dann wundern sich viele Leute und sagen, hu, Hilfe, Wokeness, wenn die dann darauf bestehen, dass man versucht, die Diskriminierung möglichst zu reduzieren.
Ja.
Ja, und diese Mechanik, die muss man begreifen, um auch Wokeness zu verstehen. Die Folge zu Toxic Wokeness haben wir deswegen gemacht, weil es jede gute Entwicklung, wie Wokeness eine ist, hat auch negative Aspekte, gegen die man versuchen muss vorzugehen, wenn man Wokeness für sinnvoll hält, so wie ich das tue. Und die negativen Erlebnisse, die man damit haben kann, ist, dass Wokeness als Instrument benutzt werden kann, um nicht die Gesellschaft voranzubringen, sondern einzelne Menschen zu bekämpfen, was ich schon problematischer finde, einerseits. Und andererseits bestimmte Formen von Diskriminierung komplett, also gegeneinander auszuspielen. So muss man das sagen. Ich habe das häufiger erlebt, ja. So ein Vorzeigebeispiel für Toxic Wokeness, das habe ich wirklich fast buchstäblich oder ziemlich genau buchstäblich so erlebt. Meine Frau hat hochschwanger gepostet, wow, ist immer ziemlich schwierig mit einem kleinen Kind, unser Kind war zu dem Zeitpunkt unter ein Jahr alt, und schwanger durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen zu kommen und vor allem BR. Mhm. Ja. Schwanger kann man nicht so gut stehen und dann auch noch das Kleinkind dabei bei einer Sicherheitskontrolle, das ist nicht so leicht. Das kann man ja erstmal so sagen.
Klar.
Und dann twittert dazu jemand, oh wow, ein Wunder ist geschehen, eine weiße Frau hatte keine Probleme bei der Sicherheitskontrolle. Ja. Und diese Form, bestimmte Formen von Diskriminierung oder bestimmte Formen von Schwierigkeiten in der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen, das ist für mich Toxic Wokeness. Ich finde nicht, dass das richtig ist und gerechtfertigt. Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die glauben, dass die eine Diskriminierung noch viel, viel wichtiger und wertvoller oder schlimmer ist als die andere. Und das ist eine aus meiner Sicht schwierige Haltung. Ja, ich glaube nicht, dass man da eine Hierarchisierung braucht. Ich glaube schon, dass man unterscheiden muss, was ist hier schlimm und lebensbedrohlich und was ist halt nervig. Das finde ich richtig. Aber die eine runterzumachen und die als für nichtig zu erklären, das halte ich für falsch.
Ja. Ja,
um das konkret an dem eben erwähnten Beispiel nochmal zu machen. Natürlich haben nicht weiße Menschen unglaublich viel mehr Probleme bei Sicherheitskontrollen. Es gibt da strukturellen Rassismus mit Behörden, die Sicherheitskontrollen vornehmen. Das ist vollkommen klar. Das würde ich, glaube ich, niemals bestreiten. Das ist auch schwer zu bestreiten anhand der Zahlen. Wir haben Racial Profiling relativ gut nachweisbar in den meisten westlichen Gesellschaften. Aber das heißt ja nicht, dass wenn man hochschwanger ist und ein Kleinkind dabei hat, dass es denn total easy peasy einfach ist.
Natürlich.
Und genau diese Schwierigkeit, jemandem abzusprechen, das halte ich für falsch.
Ja. Du hast auch in dem Zusammenhang den Philosophen Ernst Bloch erwähnt mit dem Konzept der Ungleichzeitigkeit. Und das fand ich irgendwie eine ganz gute Beschreibung dafür. Wahrscheinlich kannst du es viel besser beschreiben, aber ich glaube, ich habe es so verstanden, dass einige Personen quasi in den 1970ern hängen bleiben von ihrer Entwicklung oder von dem, wie sie die Gesellschaft wahrnehmen und die anderen irgendwie schon in der Zukunft unterwegs sind und es dadurch natürlich irgendwie die beiden Menschen, die man jetzt so beschreibt, nicht auf einer Ebene sind und ja. Man dann davon ausgeht, dass das andere, was die andere Person sagt, vielleicht bösartig gemeint ist. Vielleicht magst du das nochmal ein bisschen in deinen eigenen Worten schöner erklären.
Also das war schon sehr schön. Ja, also das kann ich gerne nochmal versuchen, so ein bisschen uns zu umreißen. Ernst Bloch, Philosoph, der sich auf jeden Fall lohnt, so ein bisschen näher zu betrachten. Der eine Vielzahl von heute noch sehr wertvollen Einsichten und Erkenntnissen formuliert hat, der hat eben auch dieses Prinzip der Ungleichzeitigkeit entdeckt oder beschrieben. Er hat das zweimal beschrieben, einmal eher aus einem kulturtheoretischen Hintergrund und ein anderes Mal aus einem politischen Hintergrund. Er hat so auch zumindest zum Teil die Entstehung der Nazi-Zeit versucht zu beschreiben. Die Ungleichzeitigkeit als Prinzip kann man aber davon auch abgelöst betrachten, einfach nur, um Gesellschaft besser zu verstehen. Und Ungleichzeitigkeit bedeutet genau das, dass verschiedene Gruppierungen in der Gesellschaft verschiedene Fortschrittsgeschwindigkeiten haben. Und dass das dazu führt, dass in dem einen Teil der Gesellschaft X schon als super fortschrittlich gilt, während in der anderen Teil der Gesellschaft X irgendwie eher ein Zeichen des Rückschritts ist. Und wenn diese beiden Teile der Gesellschaft dann aufeinander prallen, dann können sich A, nicht nur sehr überraschende Allianzen bilden. Ja, wir haben das in der Trans-Personen-Debatte, ich sage das in Anführungszeichen, weil das eigentlich eine Feminismusdebatte ist. In dieser Debatte haben wir das gesehen, dass plötzlich FeministInnen, die Transmenschen ausschließen wollen, die sie nicht mit einbeziehen wollen, Weil sie zum Beispiel sagen, ich bin zwar Feministin, aber es gibt auf jeden Fall nur zwei Geschlechter und Transpersonen dürfen niemals auf eine Toilette. Also es gibt ja viele Facetten dieser Debatte, dass solche Menschen plötzlich Gemeinsamkeiten entdecken mit der Rechten. Das heißt noch nicht, dass sie automatisch recht sind, aber das heißt, dass es eine Anschlussfähigkeit gibt, zum Beispiel in der Frage, ob Transfrauen, sagen wir mal, wie Frauen behandelt werden sollen in jeder gesellschaftlichen Dimension oder ob man den Geschlechtseintrag in so einem Personenstand, ob man und wie man den ändern darf oder in dieser Diskussion um das von manchen sogenannte biologische Geschlecht, was man sehr fein differenzieren muss, weil sowas wie das biologische Geschlecht ist so einfach gar nicht feststellbar, wie viele Leute das glauben. Da kommen also eine Vielzahl von Punkten zusammen, wo auf einmal sich wegen dieser Ungleichzeitigkeit überraschende Allianzen oder zumindest Gleichklänge in der politischen Haltung bilden können. Und diese Ungleichzeitigkeit muss man A mit berücksichtigen und B, dann die daraus resultierenden Verwerfungen, die können auch zu sehr großen gesellschaftlichen Gefahren führen tatsächlich.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde in dem Zusammenhang nochmal interessieren, ich frage mich manchmal so, wie wir alle mitnehmen können, also wie wir irgendwie alle positiv daran arbeiten können, dass wir irgendwann alle gleichberechtigt sind und dass sich das Patriarchat vielleicht mal auflöst. Ich glaube, viele haben ja auch Angst, über diese Themen zu sprechen oder sich mit Personen, die vielleicht da sich sehr, sehr viel mit beschäftigen, auseinanderzusetzen, vielleicht auch aufgrund von Toxic Wokeness oder anderen Mechanismen. Hast du Ideen? Ich denke da auch natürlich an eine vielleicht ländlichere Bevölkerung, eine ältere Bevölkerung, die ja da vielleicht auch andere Meinungen zu haben aktuell.
Ich weiß nicht, ob es möglich ist oder auch nur wünschenswert ist, alle mitzunehmen. Ja, alle mitnehmen, das hört sich immer so romantisch an. Es ist aber faktisch etwas, womit man sich unendlich aufhalten kann und dann gar nicht vorankommt. Ich glaube, es ist schon ganz sinnvoll, dass es verschiedene Geschwindigkeiten gibt und dass diese Ungleichzeitigkeit eben auch positive Aspekte haben kann und entwickeln kann. Das hängt damit zusammen, dass man gewissermaßen bestimmte gesellschaftliche Diskurse in kleinen Zirkeln schon mal Probe fahren kann. Ja, wie wirkt es denn, wenn man tatsächlich X oder Y macht und das wird zur Selbstverständlichkeit in dieser, sagen wir mal, Berliner Bubble, um jetzt mal so einen komischen Begriff zu verwenden, der aber da gut funktioniert. In dieser Berliner Bubble hat man schon, sagen wir mal, die leidige Binarität der Geschlechter versucht aufzulösen. Funktioniert das? Ja, nein. Welche Probleme entstehen? Welche Verwerfungen entstehen? Und deswegen ist eine Ungleichzeitigkeit ganz gut, weil sie eine bestimmte Form von Test, gesellschaftlichen Weiterentwicklungstest erlaubt. Und natürlich lassen sich die Erkenntnisse, die man daraus zieht, nicht immer überall übertragen. Aber ich würde schon sagen, wichtiger als jetzt in Anführungszeichen alle mitzunehmen, ist es in der Diskussion möglichst Leuten zu ermöglichen, sich nicht komplett ausgeschlossen zu fühlen. Das heißt, jemand kann auch Feministin sein, wenn sie oder er nicht gendert. Das ist so ein ganz klassisches Ding. Da ist jemand und der sagt, ich möchte halt nicht gendern. Und irgendwann sagen, ja, okay, ich möchte es dir jetzt auch nicht aufzwingen. Es gibt 15 Argumente, die sind sinnvoll dafür und es gibt vielleicht auch welche, die sind dagegen, die kann man dann abwägen. Aber wir können trotzdem weiter diskutieren. Dass man also nicht sagt, weil du nicht genderst, bist du jetzt A, nicht feministisch und B, darfst du gar nicht mehr mitmachen bei dieser Debatte.
Ja.
Diese Form von ausschließendem Moment, die muss man versuchen, so weit wie möglich, aber nicht weiter auszudehnen. Das heißt, wir brauchen auch rote Linien. Wir müssen die so weit wie möglich ziehen, aber wir brauchen rote Linien. Und wenn jemand eine Haltung hat, die dazu führt, dass Menschen sterben oder eine komplette Menschenfeindlichkeit so mit an Bord bringt, dann ist es nicht so, dass man sagen muss, hey, cool, lass uns alle umarmen, wir sind eine tolle Meinung. Nein, man muss rote Linien ziehen, man darf die aber nicht so eng ziehen, dass man im Prinzip nur selbst drin ist und schon das Zwillingsgeschwister einfach schon ein bisschen komisch ist, mit dem möchte man nicht mehr diskutieren.
Ja, hast du einen Tipp, um tolerant zu bleiben, weil ich kenne das von mir, dass es manchmal so emotional für einen selbst ist, dass es einen so auflädt, dass man gar nicht mehr sachlich bleiben kann.
Ja, nö, hab keinen Tipp dafür, weil ich glaube, dass es Phasen gibt und Personen gibt, in denen es gar nicht sinnvoll ist, zu tolerant zu sein gegenüber Dritten. Das, was ich jetzt beschrieben habe als weite rote Linien ziehen, ist ja nichts, was eine einzelne Person entscheidet, Ja, man muss auch immer mit berücksichtigen, einzelne Personen können völlig unterschiedliche Funktionen haben. Es geht hier um gesellschaftliche Muster. Und diese gesellschaftlichen Muster sind relevant. Und innerhalb von in einer großen Gesellschaft gibt es ganz viele unterschiedliche Funktionen. Und da muss es, und das ist auch richtig, auch Leute geben, die mit großer Unerbittlichkeit und darauf hinweisen, dass hier Diskriminierung geschehen ist. Die haben eine wichtige Funktion und die müssen gar nicht am Ende irgendwie einen Konsens und wir können uns ja auf einigen und bla und so schlimm ist es schon nicht und irgendwie umarmen dann auch sagen, ja, okay, du hast das N-Wort gesagt, aber du kannst echt jetzt auch mit, du kannst wieder zu uns kommen. Das muss es gar nicht geben. Das können unterschiedliche Personen sein. Ich glaube schon, dass man versuchen sollte, so weit wie möglich Leute einzuschließen, aber das muss nicht eine einzelne Person machen. Das heißt, wenn dich etwas sehr wütend macht, dann würde ich als erstes fragen, geht mir auch bei manchen so Sachen so. Ich würde als erstes fragen, warum macht mich das so wütend? Kann ich irgendeinen Erkenntnisgewinn daraus ziehen, dass ich da so wütend bin? Und dann, wie kann ich den Missstand, der mich so wütend gemacht hat, am besten bekämpfen? Einerseits in mir selber drin. Ja? Wut ist wichtig und gut, aber muss ein bestimmtes Kontrollmoment innerhalb einer Person haben. Ja? Sonst kann es dich zerstören. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist natürlich, dass in dem Moment, wo du wütend wirst, ist es vielleicht gar nicht günstig, gleichzeitig die Funktion der Brückenbauerin ausüben zu wollen. Ja, das ist leider, ein Patriarchat heißt halt auch, dass Gefühle von Frauen weniger ernst genommen werden, runtergedimmt werden sollen. Die sind immer zu viel. Ja, das ist eine ganz häufige Erkenntnis bei FeministInnen, dass sie merken, das Patriarchat und da in Form von sozialem Druck, was ist normal, was darf man/Frau, was nicht. Das Patriarchat hat Regeln, dass zum Beispiel Frauen in dem Moment, wo sie zu, in Anführungszeichen, emotional sind, sofort negative Zuschreibungen bekommen. Dann sind sie hysterisch, ohnehin ein frauenfeindliches Wort, weil es vom Begriff für Gebärmutter abgeleitet ist und dann sind sie hysterisch, werden nicht mehr ernst genommen oder sind bossy oder sollen sich mal ein bisschen besser fügen. Und das, was bei Männern selbstbewusst ist, ist dann bei Frauen irgendwie stutenbissig sogar am Ende noch. Ja, wenn es also so, da gibt es ganz viele Zuschreibungen, wo ganz tief frauenfeindliche Worte einfach zeigen, wie das Patriarchat funktioniert. Und deswegen würde ich immer sagen, du solltest nicht deine Wut jetzt mal runterschlucken und eine Brücke bauen.
Ja.
Das würde ich schon so diagnostizieren.
Komm langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Als vorletzte Frage würde ich gerne noch mal ein bisschen auf was Privates eingehen. Du hast es eben schon erwähnt, du erwartest dein zweites Kind. Es könnte jeden Moment kommen, soweit ich informiert bin. Wie lebt ihr das Thema Gleichberechtigung zu Hause? Ist das etwas, womit ihr euch auch tagtäglich auseinandersetzt?
Jule und ich versuchen zum Beispiel die Kindererziehung aufzuteilen. Dadurch, dass wir sehr privilegiert sind, gelingt uns das einigermaßen. Man, glaube ich, kann in der Gesellschaft, so wie sie heute strukturiert ist, wo zum Beispiel Care-Arbeit, auch das ist übrigens eine antifeministische, patriarchale Grundlage dieser Gesellschaft, Care-Arbeit wird entweder nicht oder schlecht bezahlt, in den meisten Fällen aber nicht bezahlt, wird wie selbstverständlich natürlich den Frauen aufgebürdet. Es gibt wenig Anerkennung dafür. Ja? Und diese ganzen Mechanismen, auch gesellschaftliche Anerkennung, ist ja eindeutig dann eine Vereinbarung, ein Konstrukt. Was hat hohes Ansehen, was nicht. Und da ist es deswegen, wenn man nicht privilegiert ist oder nicht so privilegiert wie Jule und ich, dann fällt es sehr viel schwerer, diese Gleichberechtigung auch im Alltag zu leben. Durch unsere Privilegierung schaffen wir das einigermaßen gut. Wir teilen die Hausarbeit auf, soweit wie es geht. Wir teilen die Kindererziehung auf und wir versuchen so ein bisschen auch in unseren Alltag verschiedene Formen der Gleichberechtigung zu integrieren, was zum Beispiel Entscheidungen angeht, was zum Beispiel beruflichen Erfolg angeht. Da kommt bei uns jetzt auch noch ein gewisser Altersunterschied dazu, der es ein bisschen schwieriger macht, aber wir versuchen das. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es wichtig, das zu versuchen und jetzt nicht am Ende auszurechnen, okay, du hast das und das alles gemacht oder du hast 17 Minuten hier oder 19 Minuten da, sondern es geht wirklich hier um den sich bemühen, so gut wie möglich Versuch.
Ja. Sehr, sehr cool. Die allerletzte Frage wäre, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch generell Gleichberechtigung näher zu kommen?
Ich hätte zuerst die Idee, dass man eine Patriarchatsfindungsgruppierung einsetzt, die patriarchale Hinterlassenschaften in den gesellschaftlichen und vor allem in den gesetzlichen Strukturen finden sollte, damit die korrigiert werden können. Wir haben eine so große Zahl an gesetzlich festgeschriebenen Mechanismen, die nicht mehr so aussehen, aber die tatsächlich Teil von der patriarchalen Benachteiligung ist. Ja, allein alles rund ums Thema Kinder. Auf den ersten Blick sieht da vieles aus, als wäre da schon viel geschafft. Es mag auch viel geschafft sein. Je tiefer man in die Details geht, desto mehr ist klar, oh wow, wenn man vorhat, Kinder zu bekommen, wie Frauen oder Transmänner das tun können, eine ganze Reihe von Menschen können Kinder bekommen, dann, wenn die das tun möchten, Menschen mit Gebärmutter möchten ein Kind bekommen, dann haben sie sofort in der Gesellschaft einen starken beruflichen Nachteil. Und ein Teil davon äußert sich gesetzlich, ein anderer Teil äußert sich gesellschaftlich. Das heißt, meine erste Idee wäre eine solche Gruppe, die eingesetzt wird und die solche Mechanismen aufdecken soll, damit man überlegen kann, was kann man dagegen tun. Das zweite wäre, dass man völlig neue, weil Kinder sind auch da der Schlüssel, also Reproduktion ist ganz häufig ein Schlüssel, Reproduktion als Herrschaftsinstrument des Patriarchats, alles rund um Reproduktion zu kontrollieren, ist ein patriarchaler Trick, möchte ich fast sagen. Wir haben es bei der Abtreibung gesehen. Da genau dieses, diese Reproduktionsmechanismen nochmal komplett auf den Prüfstand zu stellen. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Und ich möchte jetzt gar nicht in die Biologie einsteigen, sondern ich möchte wirklich in die gesellschaftlichen Ebenen einsteigen. Wenn wir uns zum Beispiel fragen, warum so viele Menschen mit Gebärmutter sich dagegen entschließen, Kinder zu bekommen, obwohl sie es könnten und eigentlich auch wollten, dann sind das ganz oft Gründe, die mit dem Patriarchat zu tun haben. Zum Beispiel die finanzielle Sicherheit. Mhm. Finanzielle Sicherheit bei einer Schwangerschaft, die ruht in extrem vielen Fällen immer noch darauf, dass man einen Partner oder Partnerin hat, A, die man B, auf gar keinen Fall verlassen darf, wodurch C, auch eine ganze Reihe von freien Entscheidungen plötzlich nicht mehr frei sind, sondern gesellschaftlich gewollt. Ja, Alleinerziehende werden katastrophal behandelt. Ja. Das sind alles Punkte, die würde ich ebenso ändern rund um die Reproduktion im allerweitesten Sinn. Ja? Und ich meine damit jetzt nicht nur die biologischen Bereiche, sondern wirklich die gesellschaftlichen. Und der dritte Punkt wäre, dass wir erkennen müssen, dass Symbole sehr relevant sein können. Symbole sind nicht alles, aber Symbole haben eine sehr große Wirkung, weil sie die Kraft haben, gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten anders aufzustellen, neue Selbstverständlichkeiten zu schaffen, alte Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, die Normalität also zu verändern. Das ist durchaus die Kraft, die Symbole haben. Das Symbole sind nicht alles, deswegen darf man da nicht aufhören, aber zu akzeptieren, dass zum Beispiel eine schwarze Frau als DAX-Vorstand ein extrem wichtiges Symbol ist für zum Beispiel mehrfach diskriminierte Personen. Ja. Dass ein türkeistämmiger Name extrem relevant sein kann, wenn er in den richtigen Sphären als Person der Macht erkannt wird in Deutschland. Dass wir Menschen mit Behinderung, Menschen mit anderen Hintergründen, nicht nur Migrationshintergründen, sondern einfach auch wirtschaftlichen Hintergründen, mit anderen Bildungshintergründen stärker nach vorne bringen als nicht nur Symbole, wie gesagt, das ist nur ein Anfang, aber als Menschen, die klar machen gesellschaftlich, wir wollen eine Veränderung. Das wäre meine dritte Idee. Stärker auf die Kraft der Symbole setzen, ohne die konkreten Handlungen zu missachten.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese Idee nochmal am Ende und auch generell deine Zeit und Einordnung. Jetzt großen Spaß gemacht. Danke. Sehr gern.
Danke dir. Danke euch.
Genau.
Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir haben sehr viel aus der heutigen Folge mitgenommen und Saschas ruhige Art und seine Einordnungen sehr genossen.
Lasst uns gerne euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050@omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder auch andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.